Sternengeschichten Folge 676 Kollisionen zwischen Sternen. Im Universum kracht es ständig irgendwo. Asteroiden kollidieren mit Planeten, Asteroiden kollidieren miteinander und Planeten stoßen mit Planeten zusammen. Ganze Galaxien treffen aufeinander, durchdringen sich und verschmelzen und selbst Galaxienhaufen können kollidieren. Aber was ist mit den Sternen? Davon gibt's ja bekanntlich sehr, sehr viele im Universum und man sollte meinen, dass auch die andauernd ineinander krachen. Dabei vergisst man allerdings, dass es im Universum zwar tatsächlich viele Sterne gibt, aber was noch häufiger ist als die Sterne, ist nichts. Das Universum ist einfach verdammt leer und die Sterne, verglichen mit dieser Leere, sind verdammt weit voneinander entfernt. Bei Galaxien, da ist das zum Beispiel anders. Bezogen auf ihre Größe ist die Distanz zwischen ihnen deutlich kleiner. Und Asteroiden und Planeten sind zwar auch durch jede Menge leeren Raum getrennt, aber sie befinden sich auch alle in den vergleichsweise kleinen Räumen der Planetensysteme und da kommt es früher oder später halt zu Kollisionen. Sterne verteilen sich dagegen über den ganzen großen, gigantischen Raum einer Galaxie und die Distanzen zwischen ihnen sind groß. Man kann den durchschnittlichen Abstand zwischen Sternen abschätzen und ihre typische Bewegung und dann kommt man zu dem Ergebnis, dass man im Durchschnitt ungefähr 10.000 Milliarden Jahre warten muss, bis zwei Sterne miteinander zusammenstoßen. Das ist ein Zeitraum, der mehr als 700 Mal länger ist, als das Universum bis jetzt existiert und das bedeutet erstens, dass es absurd unwahrscheinlich ist, dass Sterne tatsächlich kollidieren. Bedeutet das jetzt zweitens aber auch, dass es keinen Grund gibt, eine eigene Folge zu diesem Thema zu machen? Natürlich nicht, denn sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Es gibt Kollisionen zwischen Sternen, aber nur unter sehr speziellen Umständen. Die meiste Zeit über hat sich die Astronomie auch nicht sonderlich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Früher hat man ja auch gar nicht gewusst, was Sterne eigentlich sind. Man hat die Sonne gekannt, man hat die Lichtpunkte am Nachthimmel gekannt, aber dass es da irgendwelche Verbindungen gibt, das war unklar. Und der Himmel war die Welt der Götter, beziehungsweise das Werk des einen christlichen Gottes. Und dort muss alles seine Ordnung haben. Mit Sicherheit gibt's da keine Kollisionen. Später hat man dann natürlich erkannt, dass Sterne im Prinzip die gleichen Objekte wie unsere Sonne sind, nur halt sehr viel weiter weg. Und man hat im 19. Jahrhundert herausgefunden, dass diese Distanzen wirklich groß sind und im frühen 20. Jahrhundert die gewaltigen Ausmaße der Milchstraße und des Universums erkannt. Kurz gesagt, man war sich darüber im Klaren, dass Sternkollisionen extrem unwahrscheinlich sind und es sich deswegen nicht lohnt, sich mit dem Phänomen zu beschäftigen. Geändert hat sich das, als man in den 1950er Jahren Kugelsternhaufen untersucht hat. Ich habe diese Geschichte schon in Folge 432 ausführlich erzählt und erwähne sie jetzt nur kurz. Damals hat der amerikanische Astronom Alan Sandage probiert, das Alter des Kugelsternhaufens mit der Bezeichnung M3 zu bestimmen. Und ein Kugelsternhaufen ist, weniger überraschend, eine kugelförmige Ansammlung von ein paar hunderttausend bis Millionen Sternen. Man geht davon aus, dass die Sterne in so einem Haufen alle mehr oder weniger zum selben Zeitpunkt entstanden sind. Und man hat auch damals schon gewusst, dass ein Stern umso kürzer lebt, je mehr Masse er hat. Massereiche Sterne sind größer, haben höhere Temperaturen und die Kernfusion in ihrem Inneren läuft schneller. Das heißt, die haben den Wasserstoff für ihre Fusion schnell verbraucht und hören auf, als normale Sterne zu existieren. Schaut man sich die Sterne eines Sternhaufens jetzt an, muss man, sehr vereinfacht gesagt, nur nachschauen, welche die aktuell massereichsten Sterne sind, die dort noch existieren. Weil man weiß, wie lange Sterne mit einer bestimmten Masse leben, kann man daraus schließen, wie alt so ein Haufen sein muss, damit die ganzen massereicheren Sterne schon verschwunden sind. Alan Sandage hat jetzt allerdings ein Problem gehabt. Er hat zwar ziemlich gut sehen können, dass fast alle Sterne, deren Masse über einer gewissen Grenze liegt, aus M3 verschwunden sind. Aber eben nicht alle Sterne. Ein paar wenige massereiche Sterne waren übrig. Sterne, die eigentlich ihr Leben schon beendet haben hätten sollen. Die Erklärung dafür, diese speziellen Sterne, die sind gar nicht gemeinsam mit den anderen Sternen des Haufens entstanden. die sind entstanden, als zwei kleinere Sterne miteinander kollidiert und verschmolzen sind und einen neuen, großen und hell und blau leuchtenden Stern gebildet haben. Man hat diese Sterne blaue Nachzügler genannt und die waren ein deutlicher Beleg dafür, dass Sterne sehr wohl kollidieren können, wenn sie nicht durch Lichtjahre voneinander getrennt sind, sondern als Teil eines Kugelsternhaufens vergleichsweise eng gedrängt im Weltall existieren. Sterne sind einander aber unter Umständen auch sehr nahe, wenn sie Teil eines Doppel- oder Mehrfachsternsystems sind. Das trifft insbesondere auf die Gruppe zu, die man Contact Binary nennt, beziehungsweise Kontakt-Doppelstern. Und das Kontakt im Namen, das deutet schon an, was dort passiert. Zwei Sterne sind einander so nahe, dass die sich quasi schon fast berühren. Ein Beispiel dafür ist die Gruppe der sogenannten W. Ursae Majoris Sterne, benannt nach W. Ursae Majoris, dem ersten bekannten Stern dieser Art. Es handelt sich dabei um ein Paar von Sternen, die einander vergleichsweise nahe sind. Und was dann alles passiert, ist ein bisschen komplex, aber man kann es vereinfacht so erklären. Die Sterne umkreisen einander. Aber weil sie sich so nahe sind, nehmen sie auch Einfluss auf ihre eigene Rotation. Das ist ein bisschen so wie bei Erde und Mond. Die Gezeitenkräfte zwischen den beiden Himmelskörpern haben dazu geführt, dass der Mond für eine Runde um die Erde genauso lange braucht wie für eine Drehung um seine Achse. Und deswegen zeigt der Mond uns immer dieselbe Seite. Und auch die beiden nahen Sterne, die synchronisieren sich über ihre Gezeitenkraft. Ihre Rotationsperiode nähert sich der Umlaufperiode an, die sie umeinander haben. Beide Sterne, die haben natürlich auch Magnetfelder, so wie alle Sterne. Und beide Sterne schleudern Materie aus ihren äußeren Schichten hinaus ins All. Und das ist ganz normaler Sternenwind, wie ihn alle Sterne haben. In diesem Fall trifft das Zeug aber schon ziemlich bald auf den jeweiligen anderen Stern, weil die sich so nahe sind. Die Materie in so einem Sternwind, die ist aber elektrisch geladen und wird deswegen durch die Magnetfelder beeinflusst. Sie wird also quasi vom Magnetfeld mitgeschleppt und dieses Magnetfeld, das muss selbst ja wieder der Rotation des Sterns folgen. Und weil die Rotationsperioden der beiden Sterne synchronisiert sind, kommen sich diese Schleppen aus Sternwind in die Quere und das führt am Ende dazu, dass sie einander abbremsen. Und wenn sie bei ihrer Bewegung abgebremst werden, bedeutet das, dass sie einander immer näher kommen und irgendwann berühren sie sich und verschmelzen miteinander. Was dann passiert, ist eine leuchtkräftige rote Nova. Nach der Verschmelzung gibt es einen Lichtblitz oder besser gesagt einen vergleichsweise schnellen und starken Anstieg der Helligkeit über ein paar Tage hinweg. Das Ereignis ist nicht so extrem wie bei einer Supernova, also dem explosiven Tod eines großen Sterns. Aber die Helligkeit, die kann ein paar hundertmal heller werden als vorher und, das ist das Besondere, diese Nova, die leuchtet vor allem im roten Bereich des Lichts. Das liegt daran, dass vor und bei der Verschmelzung jede Menge Material von den beiden Sternen hinaus ins All geschleudert wird. Dabei kühlt sich dieses Material sehr schnell, sehr stark ab und diese kühle Hülle, die leuchtet im roten Licht. Das erste Mal, dass man zweifelsfrei beobachten konnte, wie so ein Contact Binary bei einer leuchtkräftigen roten Nova verschmilzt, das war im September 2008, als das Objekt mit der Bezeichnung V1309 Scorpii plötzlich aufgeleuchtet hat. Oder besser gesagt, man hat plötzlich etwas aufleuchten sehen, wo vorher nichts zu sehen war. Zuerst hat man gedacht, es wäre eine ganz normale Nova, also ein Helligkeitsausbruch eines Sterns, der zum Beispiel entstehen kann, wenn Material von einem Stern in einem Doppelsternsystem zu einem anderen gelangt und dort kurzfristig die Temperatur und damit die Helligkeit erhöht. Sowas kommt öfter vor, sowas kann auch vorkommen, wenn die Sterne noch vergleichsweise weit voneinander entfernt sind. In diesem Fall hat sich die Nova aber nicht so verhalten, wie man das von einer Nova erwartet hat. Deswegen hat man in den astronomischen Archiven nach alten Aufnahmen dieser Himmelsregion gesucht und tatsächlich an passender Stelle einen W. Ursae Majoris Stern gefunden. Ein großer Stern mit circa der 1,5-fachen Sonnenmasse und ein kleiner Stern mit nur einem Sechstel der Sonnenmasse haben dort einander alle 1,4 Tage umkreist. die müssen einander schon wirklich nahe gewesen sein, wenn sie das so schnell schaffen. Und 2008 war es dann offensichtlich soweit, die beiden Sterne sind kollidiert. Sternkollisionen kann es also durchaus geben. Und natürlich können auch die Überreste von Sternen kollidieren. Wir wissen, dass schwarze Löcher miteinander verschmelzen oder Neutronensterne. Aber es kann auch ganz normalen Sternen passieren. Unsere Sonne, die muss dieses Schicksal aber nicht fürchten. Die ist ja nicht Teil eines Kugelsternhaufens oder eines Doppelsternsystems. Sie befindet sich in den dünn besiedelten Außenbezirken der Milchstraße. Rein statistisch gesehen müsste man ein paar Dutzend Quadrillionen Jahre warten, bis es da zu einem Zusammenstoß kommt. Das wird also eher nicht passieren. Aber so schlimm sind die Kollisionen ja auch nicht, wie wir gesehen haben. Wenn zwei Sterne verschmelzen, ist das nur der Anfang eines neuen, jungen und heißen Sterns.